Heute bei «Apropos» 23 Stunden pro Tag im Bett. Vor 5 Jahren hat die Schweiz das erste Mal davon gehört.
Es war nur noch eine Frage der Zeit, jetzt aber hat auch die Schweiz ihren ersten Coronavirus-Fall.
Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Gehen Sie nur in Ausnahme.
Es sind harte Einschnitte, das öffentliche Leben kommt zum Erliegen.
Schon recht bald in der Corona-Pandemie war klar, ein paar Menschen werden lange Zeit nicht mehr gesund, haben teils heftige Symptome, auch wenn sie schon nicht mehr akut an Corona erkrankt sind. Man redet in dem Fall von Long-Covid. Bis heute fühlen sich Personen, die von dem betroffen sind, recht allein gelassen. Obwohl Schwerbetroffene nicht mehr arbeiten können, ist es sehr schwierig, eine Invalidenrente zu bekommen. Das zeigt auch der Fall von Marco Muraro.
Ich bin dann wirklich selber auch überrascht worden, wie schwer das mich dann verwünscht hat. Weil ich dann 3 Tage wieder gar nichts mehr können. Ich konnte nicht einmal mehr essen. Schlicht Kraft zum Kauen gefehlt hat.
Jacqueline Büchi, sie leitet das Ressort Reportagen und Storytelling, hat Marco Muraro getroffen und erfahren, was es heisst, wenn man seine Tage fast nur noch im Bett verbringen kann.
Ich riskiere im Moment wirklich das Leben nicht nur im Sinne von mögliche Pflegebedürftigkeit. Und es könnte tatsächlich tödlich enden für mich.
Und über das reden wir in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Jacqueline.
Hi Mirja.
Jacqueline, wie hast du deine Begegnung mit dem Long-Covid-Betroffenen, mit dem Marco Muraro, in Erinnerung?
Ich habe Marco Muraro in seiner Wohnung besucht, nämlich in der Zürcher Agglomeration. Als ich geläutet habe, ist es eine Zeit gegangen und dann hat er mir im Rollstuhl die Türe aufgemacht. Die Wohnung war abdunkelt, also die Rollläden sind runtergelassen worden. Das einzige Licht im Raum war so von dieser Küchenziele, die auch im gleichen Raum war. Marco Muraro hat mir erzählt, und ich habe das auch seinen Unterlagen entnommen, dass er bis vor kurzem in einer grossen Vierzimmerwohnung gewohnt hat. Aufgrund von seiner Krankheit ist er dann in das rollstuhlgängige Studio gezogen. Das ist eine moderne Wohnung, sehr zweckmässig eingerichtet. Und zwischen dem Sofa und dem Bett sind vielleicht etwa 2 Meter gelegen. Also das war ein schmales Bett und ein schmales Sofa. Und er hat mir dann gesagt, er verbringe auf diesen beiden Liegeflächen zwischen 23 und 23,5 Stunden pro Tag. Also eine sehr bedrückende Vorstellung. Und vielleicht schnell zu meinen Vorstellern, Marco Muraro, der ist 50 Jahre alt. Er ist ein kräftiger Mann mit tätowierten Armen und mit einer Glatze. Ich habe im Gespräch mit ihm gefunden, dass er recht redegewandt, recht eloquent ist. Nur ab und zu hat er ein Wort müssen suchen, was ihn dann wirklich sichtlich hat mögen. Und was mir geblieben ist, ist, dass er sehr, sehr offen war im Gespräch. Er hat mir auch wahnsinnig umfangreiche und persönliche Krankheiten zur Verfügung gestellt. Einfach zum Beweisen, das, was ihm da passiert, das sei unrecht. Und man hat wirklich gemerkt, für diesen Mann steht gerade wahnsinnig viel auf dem Spiel.
Aber eigentlich alles, was man mit mir gemacht hat, die ersten 2,5, 3 Jahre hat mein Zustand eigentlich verschlimmert, weil die haben alle noch nicht gewusst, wie man das eigentlich, dass man eben eigentlich nicht aktivieren sollte, dass man nicht grosse Rehas machen und so weiter und so fort. Und mich hat man pusht.
Du beschreibst uns jetzt einen Mann, dem seine Welt ist wortwörtlich sehr klein geworden. Der ist heute sehr gezeichnet durch seine Krankheit. Wie hat denn das Leben von Marco Muraro noch vor ein paar Jahren ausgesehen?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie weit man zurückgeht. Der Marco Muraro ist ursprünglich gelernter Elektriker. Er hat eine sehr steile Karriere gemacht in einem IT-Unternehmen. Er hat gut verdient, wie Unterlagen zeigen, die ich auch gesehen habe. Es ist dann zu einem Bruch gekommen, vielleicht können wir auf das noch zurück. Er hatte ein Burnout, hat sich dann neu orientiert, das Tattoo-Studio gegründet und eine Praxis für Mental Coaching. Und er hat mir verschiedene Bilder gezeigt aus dieser Zeit, also wo er das Tattoo-Studio hat und die Praxis. Und da sieht man also einen Mann, der viel unterwegs ist, der Sport macht, der Zeit mit seinem Sohn verbringt. Es gibt auch so YouTube-Videos, wo er da über seine beiden Geschäfte redet. Also er macht das dort recht leidenschaftlich.
Ich verfüge über viel Wissen und Erfahrung. Ich bin aber vor allem eins, ein Mensch mit Leib und Seele. Und auch aus einer Rundung, wie unschwer zu erkennen ist. Und da merkst du auch gerade schon.
Und natürlich zeigen so Aufnahmen nie die ganze Wahrheit, aber die Diskrepanz zu dem Mann, den ich angetroffen habe in dieser Wohnung, die war schon sehr gross gewesen.
Was liegt denn zwischen diesen zwei Leben, die du uns jetzt beschreibst, von diesem Mann?
Du hast es in der Moderation gesagt, Marco Muraro leidet nach allem, was wir wissen, unter Long-Covid. Wobei man muss vorausschicken, dass das ein komplizierter Fall ist. Ich habe mich auch sehr lange durch die Unterlagen gewühlt. Es ist nämlich der Anfang von seinem Leiden ist im Dezember 2019, aber je nach 2019. Dort hat er ganz eine schwere Grippe, eine Art Grippe gehabt, ist ins Spital gekommen.
Dann im Januar bin ich alle ein paar Tage im Spital Villach oben gewesen, dazumal noch. Und dort haben alle davon geredet, das muss irgendein ganz komischer Virus sein. Mir hat wirklich jedes Blutgefäß hat brennt wie Sau. Entschuldigung für den Ausdruck.
Wo man jetzt im Nachhinein davon ausgeht, oder er davon ausgeht, dass das Coronavirus war. Wir wissen, im Dezember 2019 war in der Schweiz noch kein Fall bestätigt. Ich weiss also nicht, ob das so ist. Tatsache ist, dass im Ausland, in Italien zum Beispiel, hat man dann nachträglich nachweisen, dass um diese Zeit schon das Coronavirus unerkannt zirkuliert ist. Man hat das im Abwasser gesehen. Man hat es, glaube ich, zum Teil auch bei Leichen von Verstorbenen dann nachträglich nachweisen. Auf jeden Fall ist der Mann sehr, sehr schwer erkrankt. Und es ist mir einfach nie mehr besser gegangen. Er hat mir gesagt, er sei tagelang wirklich komplett im Delirium gewesen, erinnere ich sich fast nicht mehr. Und er hat sich dann einfach nicht richtig erholt von dem. Er hat auch nachher immer wieder Schwindelattacken gehabt, hat sich sehr schwach gefühlt, ist nicht mehr recht auf die Beine gekommen. Und die Ärzte haben dann etwas diagnostiziert, das abgekürzt MECFS heisst. Also das ist ein chronisches Fatigue-Syndrom, eine schwere chronische neuroimmunologische Erkrankung. Eigentlich fast immer, wenn man von Long-Covid redet, also von eben Erkrankungen, die die Folge sind von einer Corona-Erkrankung, dann steckt fast immer unter anderem das Syndrom dahinter. Das zeigt auch ein neuer Bericht vom Bund. Also viele Leute haben das. Wir können vielleicht über die Symptome nachher noch schnell reden. Oft ist es dann auch in Kombination mit anderen Sachen, also über den Bundesbericht können wir vielleicht auch noch schnell reden, aber der hat das bei einer recht grossen Zahl von betroffenen Leuten untersucht und eben das ME-CFS ist eigentlich quasi der Hauptbefund und oft kommt dann noch sehr, sehr vieles drauf rauf.
Mhm. Du sagst jetzt eben, es gibt sehr viele Symptome, die unter dem Long-Covid subsumiert werden. Gibt es denn so etwas wie eine Definition, was genau Long-Covid ist?
Ja, die gibt es, und zwar von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie definiert Long-Covid als Symptom, wo innerhalb von 3 Monaten nach einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten und mindestens 2 Monate anhalten. Das ist jetzt irgendwie eine recht weit gefasste Definition. Wenn man die nimmt, dann schätzt man, dass etwa 5% von allen Leuten, die Corona haben, irgendeine Form davon entwickelt. Und dass es dann zu so schwerwiegenden, langanhaltenden Symptomen kommt, wie jetzt im Fall von Marco Muraro und von anderen Leuten, das ist natürlich zum Glück deutlich seltener. Aber auch das kommt relativ oft vor, wenn man sich mal so umhört. Man weiss inzwischen auch, also der Bericht vom Bund, den ich vorher angesprochen habe, der zeigt, dass das Risiko von einer Neuerkrankung eher abgenommen hat mit zunehmendem Verlauf der Pandemie. Also Leute, die am Anfang erkrankt sind, die haben das häufiger. Man geht davon aus, dass das zu tun hat mit neuen Virusvarianten und auch mit der zunehmenden Immunität in der Bevölkerung. Aber so ganz genau weiss man das alles noch nicht. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, Long-Covid trifft nach dem aktuellen Stand der Forschung junge Leute und alte, gesunde und solche, die vorher schon chronisch krank waren. Frauen ein bisschen häufiger als Männer, einmal bei den schweren Fällen. Aber so ganz richtig einfach irgendwie auf den Punkt bringen, woher kommt das und warum ist das so und wie misst man es, das kann man noch nicht und das wird uns vielleicht nachher noch schnell beschäftigen.
Mhm. Was sagen denn die Ärztinnen und Ärzte im Fall von Marco Muraro?
Die haben sehr, sehr viele Diagnosen schon gestellt. Ich habe wirklich hunderte Seiten von ärztlichen Unterlagen angeschaut für die Recherche. Der Herr Muraro war in den letzten 5 Jahren sehr, sehr oft bei Ärzten. Das ist der Wahnsinn.
Sind jetzt, wenn ich Ihre Unterlagen anschaue, wahnsinnig viele Arztpsyche hinter sich, wahnsinnig viele Untersuchungen. Ja. Können Sie das noch erzählen, was Sie da in den letzten 5 Jahren alles für Untersuchungen hatten?
Also die Untersuchungen an und für sich waren schon einige, aber es waren auch ganz viele Eingriffe. Dann hatte ich 3 schwere Operationen.
Und eben schon erwähnt habe ich ja, dass ihm das sogenannte ME-CFS diagnostiziert wurde. Das ist nur ein Punkt von vielen. Aber zu diesem Krankheitsbild gehört auch eine sogenannte postexertionelle Malaise. Das heisst, dass sich sein Zustand bei nur geringen Belastungen sofort stark verschlechtert. Wenn er sich stark anstrengt, dann geht es ihm nachher sehr, sehr, sehr schlecht. Man liest da in diesen Berichten auch Sachen wie er hat Migräne, er hat Muskelzucken, Lichtempfindlichkeit, Ganzkörperbrennen, Schwindelanfälle, das Sehen von Doppelbildern, Nachtschweiß, Stürz. Also die Liste wird sich noch recht lang fortsetzen lassen. Und was ich vorher auch noch gar nicht gesagt habe, ist, das war ja nur der Anfang, als er vor 5 Jahren erkrankt ist. Er ist dann später, hat dann nochmal Covid gehabt, das mal mit Test. Und dann sind noch ganz viele andere Probleme dazugekommen, unter anderem ein Herzinfarkt, er musste an der Speiseröhre operiert werden, er hat Ausschläge bekommen, man könnte da wirklich fast endlos weitermachen. Und es ist bekannt, dass solche Beschwerden die Folge von einer Long-Covid-Erkrankung sein können, aber das im Einzelfall zu beweisen, ist dann halt auch doch relativ schwierig.
Und damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema. Es gibt den sehr ausführlichen Bericht, es gibt die Symptome, die Marco Muraro auch dir geschildert hat, die seinen Alltag prägen. Aber es gibt eben auch ein grosses Problem.
Genau, und zwar ist es sehr schwierig, einen Teil dieser Beschwerden objektiv zu messen. Eben der eine Bericht, der ärztliche Bericht, den ich genannt habe, der ist vom Universitätsspital Zürich. Also das sind gute Ärzte, die das alles untersucht haben. Die sagen unter anderem auch, es gibt so eine Messgröße, um die Auswirkungen von dem ME-CSF zu benennen. Und die sogenannte Bell-Skala, das heisst 100, man hat kein Symptom und 0 heisst, man ist komplett bettlägerig. Und der Marco Muraro hat dort ein 10 bekommen, also größtenteils bettlägerig, komplett hausgebunden, heisst das, wenn man da die Skala anschaut. Aber auf jeden Fall steht das alles in diesem Bericht, schwarz auf weiß. Die Ärzte sagen auch, er sei nicht arbeitsfähig, auf gar keinen Fall und wahrscheinlich auch lange nicht mehr oder gar nie mehr. Das ist aber nicht so einfach in irgendeine Messgröße umzumünzen. Also es gibt keine spezifischen Marker für Long-Covid, die man jetzt einfach im Blut messen oder sonst nehmen. Und dort ist dann auch das Problem, weil Marco Muraro versucht seit 5 Jahren bei der IV eine Rente überzukommen. Er hat dann schon mal eine erste Reihe von Gutachten gemacht und die sind jetzt für ihn nicht gut rausgekommen. Dort haben dann die Gutachter geschrieben, ja, all die Ärzte, die stützen sich ja viel zu stark auf das, was er beschreibt, was er erzählt. Und viele von diesen Beschwerden sind halt nicht so objektivierbar. Also man kann die nicht schwarz auf weiß quasi messen. Und das ist ein Problem, das bei Long-Covid-Patienten sehr oft auftaucht. Ich habe auch noch mit anderen Betroffenen geredet und sehr viele fühlen sich wahnsinnig machtlos, weil sie einfach sagen, wie soll ich denn etwas beweisen, was sich gar nicht messen lässt?
Wie soll ich etwas beweisen, was sich gar nicht messen lässt? Was hat das für Folgen für Marco Muraro, dass es eben so schwer objektivierbar ist, was seine Symptome sind?
Ja, dass er einfach mit aller Kraft probiert, doch noch zu beweisen, dass er so krank ist, wie es eben steht in diesen ärztlichen Berichten. Und dort sind wir beim Problem. Ich habe es vorher gesagt, ein Merkmal von dieser Krankheit ist, dass es ein extremes Problem ist, wenn man sich überanstrengt. Also, und da kann schon wenig lange sich zu überanstrengen und dann verschlechtert sich der körperliche Zustand wie auf tiefem Niveau noch mehr. Und genau das ist bei ihm passiert. Er sollte so ein sogenanntes polydisziplinäres Gutachten, oder besser gesagt, er ist auch gegangen. Also er ist von seinem Wohnort aus auf Basel transportiert worden im Rollstuhl. Die Gutachten sind oft an relativ dezentralen Orten oder einmal nicht an den Orten, wo die Leute wohnen. Dann hat er dort Tests gemacht. Und die haben ihn offenbar so belastet, dass es ihm nachher sehr, sehr schlecht gegangen ist.
Ich bin gegangen, trotzdem wissen, dass man wahrscheinlich wird schaden. Und bin dann wirklich selber auch überrascht worden, wie schwer das mich dann verwischt hat. Weil ich dann 3 Tage wieder gar nichts mehr können. Ich konnte nicht einmal mehr essen. Dass schlicht die Kraft zum Kauen gefehlt hat.
Ich habe da auch einen Brief von seiner Hausärztin, die mir vorliegt. Die hat nach der IV-Stelle geschrieben, das gehe ich also nicht, dass der nochmals ein Gutachten machen müsse. Er hat einen schweren, anhaltenden Crash mit extremer körperlicher Erschöpfung erlitten. Es ist dann noch weitergegangen, die Aufzählung der Symptome. Aber er kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr stehen und braucht in den Rollstuhl auch, wenn er aufs WC geht. Und die Ärztin hat dann geschrieben, bei einer weiteren Begutachtung besteht die Gefahr von einem irreversiblen Crash mit höherer Pflegebedürftigkeit. Sie hat also die IV sehr deutlich davor gewarnt, den Patienten nochmal zu so einer Begutachtung aufzubieten.
Gut, sie als Ärztin sagt nicht, das bringt sie um. Sie sagt dann einfach, dass das macht so eine massive Verschlechterung. Und es kann passieren, dass sie voll pflegebedürftig werden. Also, dann reden wir dann von Magensonden und Pflegeheim.
Was sagt denn die IV dazu? Wieso bestehen sie auf diesen Gutachten?
Ja, die IV muss natürlich in jedem Fall abklären, ob jemand wirklich nicht arbeitsfähig ist. Das ist natürlich auch der politische Wille. Wir erinnern uns, es hat in früheren Jahren massive Debatten gegeben um die sogenannten Ski-Invaliden. Das war so in den frühen Nullerjahren. Dort ist es viel mal mehr um so Sachen gegangen wie Schleudertraumata und so, wo man dann auch politisch recht stimmig gemacht hat gegen Leute, die wirklich oder dem Anschein nach eine Rente beziehen, eine IV-Rente, ohne richtig krank zu sein. So viele gibt es, die sind schon aufgeflogen. Also das hat es in der jüngeren Vergangenheit wieder gegeben. Aber auf jeden Fall hat man dann zunehmend die Kriterien auch verschärft, wenn dass man eine IV-Rente überkommt. Und das ist gerade in Fällen, eben, wo Beschwerden nicht sehr, sehr gut messbar sind, ist das deutlich schwieriger geworden, seit vielen Jahren eine IV-Rente überzukommen. Und jetzt in diesem konkreten Fall hat es geheissen, bei der IV, man wisse, dass das quasi eine schwierige Situation ist, wenn man so zu so Gutachten aufgeboten wird. Aber so umfangreiche Gutachten, wie jetzt im Fall von Marco Muraro, gäbe es halt einfach dann, wenn die Symptome nicht eindeutig sind, wenn verschiedene Symptome vorhanden sind. Das sei beim Marco Muraro der Fall. Und man schaue quasi in jedem Fall, wie man die individuelle Abklärung treffen kann. Und in seinem Fall stellt man sich auf den Standpunkt, dass es zumutbar ist, dass er dort hingeht. Man hat ihm ja auch quasi den Transport gezahlt und er geht ja sonst auch manchmal zum Arzt. Er erwidert dann natürlich den Arzt, sonst ist ein bisschen näher und eben träge, wenn möglich, zu seiner Gesundung oder zu der Behandlung von seinen Symptomen bei, während halt die IV-Begutachtungen im körperlich schadet, aber nicht seine Hoffnung darauf erhöht, dass es ihm nachher besser geht, sondern eben im Gegenteil, er hat einen massiven Crash dann erlitten.
Also blöd gesagt, wenn ich jetzt wüsste, ich gehe an die Gutachten, fahre die 2 Stunden raus, mache die Gutachten, fahre die 2 Stunden zurück, und dann geht es mir einen Tag, 2 ein bisschen schlechter. Und dann würde ich gar nicht darüber diskutieren. Dann wäre ich sofort dort. Und ja, machen wir. Aber ich riskiere im Moment wirklich das Leben nicht nur im Sinne von möglicher Pflegebedürftigkeit, sondern es könnte tatsächlich tödlich enden für mich.
Könnte es dann aber nicht tatsächlich auch andere Ursachen für seine Symptome geben? Jacqueline, du hast sein früheren Burnout erwähnt.
Ja, ich bin selber keine Ärztin. Ich kann das natürlich nicht zu 100% ausschliessen, dass die Vorerkrankung irgendeine Rolle spielt. Ich habe aber diverse Leute jetzt kennengelernt, die ähnliche Beschwerdebilder haben und wo man dann irgendwie nach einer Vorerkrankung sucht oder zumindest, ich sage es neutral, oder man eine gefunden hat irgendwo in der Krankenakte. Sechs auch nur bei einer Frau ist es so gewesen, dass man dann irgendwo gesehen hat, dass der Hausarzt mal gesagt hat, ja, sie hätten einen Verdacht auf Asthma und dort hat sie ja offenbar auch schon Probleme gegeben. Und die Frau schwört aber, dass die bis zu der Corona-Erkrankung immer Sport gemacht hat und kein Problem gehabt hat. Aber auch dort hat sie sehr Mühe, um das zu beweisen. Was Marco Muraro und sein Anwalt sagen, wenn man mit ihnen redet, ist, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hätte. Und sie zeigen sich auch sehr irritiert darüber, dass man da so einen Zusammenhang herstellt zwischen zwei Sachen, nur weil er halt schon mal krank war, dass es jetzt wie nicht sein könnte, dass er jetzt auch noch Long-Covid hat. Und Marco Muraro sagt halt wirklich, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
Aber der Witz am Ganzen ist ja, wenn man dieser Logik würde folgen, dann würde es heissen, wenn sie einmal den Zehen angeschlagen haben, dann kann es nie mehr sein, dass sie das Bein brechen. Oder wenn sie mal einen Schnupfen gehabt haben, dann kann es ihr Leben lang nicht mehr sein, dass sie Krebs bekommen. Das ist einfach, es hat weder eine Logik noch einen Zusammenhang. Da frage ich mich dann, also wenn jemand so Sachen schreibt, wie kann so jemand Gutachter sein?
Ich kann, wie gesagt, die medizinischen Zusammenhänge nicht beweisen oder herstellen. Was ich mich aber schon immer wieder gefragt habe in der Recherche, war, inwiefern spielt es dann auch eine Rolle? Ist jemand, der wirklich ein körperliches Wrack ist, der diverse Leiden hat, nicht aus dem Bett kommt, spielt es dort eine Rolle, ob der vor vielen Jahren schon mal ein Burnout gehabt hat und falls das seinen späteren Lebenswandel beeinflusst hätte oder sogar seinen Zustand jetzt, spielt es eine Rolle? Das ist etwas, das man mir nicht abschliessend beantworten kann, aber das ist einfach ein Gedanke, den ich noch hatte in diesem Zusammenhang.
Jacqueline, der Marco Muraro fühlt sich gesundheitlich nicht im Stand zu diesen Abklärungen, sagt, sie könnten ihm schaden, auch in recht drastischen Worten. Die IV sagt, ohne die weiteren Abklärungen können wir nicht ausschliessen, dass etwas ganz anderes die Ursache ist. Was muss passieren, um das Dilemma aufzulösen?
Ja, das ist jetzt zuerst einmal eine rechtliche Frage, die noch im Gang ist. Also die IV prüft jetzt nochmal das Schreiben vom Anwalt. Der Anwalt hat jetzt natürlich nach dieser gesundheitlichen Verschlechterung von Marco Muraro hat auch nochmal das Schreiben aufgesetzt und nochmal argumentiert, warum das nicht gehe. Die IV prüft jetzt das. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, dass er zum Beispiel daheim begutachtet wird. Da spricht vom Gesetz her nichts dagegen. Es gibt auch Fälle, wo das so gemacht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt so eine Lösung findet. Das hängt jetzt aber ganz davon ab, zu welchem Schluss die IV-Stelle kommt.
Vieles an der Geschichte von Marco Muraro und seiner Long-Covid-Erkrankung ist sehr spezifisch. Er ist aber kein Einzelfall, oder?
Nein, er ist definitiv kein Einzelfall. Ich habe es schon erwähnt, ich habe im Laufe meiner Recherche noch mit anderen Long-Covid-Betroffenen geredet und vor allem gibt es den Bericht vom Bundesamt für Sozialversicherungen, den ich vorher auch schon erwähnt habe. Das ist ein Bericht, wo das Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien, also ein Forschungsinstitut, im Auftrag vom Bundesamt für Sozialversicherungen erstellt hat. Die Studie zeigt, dass sich zwischen 2021 und 2023 schätzungsweise 2900 Personen mit Long-Covid bei der IV angemeldet haben. Das sind ein bisschen weniger als 2% der Neuanmeldungen. Man hat dann gesagt, das sei gar nicht so viel, wobei dann im Kleingedruckten auch noch steht, dass vermutlich nicht alle Fälle berücksichtigt sind, weil die gewisse Kriterien haben müssen erfüllen. Also die Ärzte haben auch ganz klar müssen die Diagnose schon gestellt haben. Bei betroffenen Organisationen, bei der Patientenorganisation Long-Covid Schweiz, heisst es auch, dass sich viele Betroffene gar nicht mehr anmelden, weil sie sich von so Geschichten wie Marco Muraro abgeschreckt fühlen. Auf jeden Fall steht in diesem Bericht, dass 9 von 10 betroffenen Personen zum Anmeldezeitpunkt zu 100% arbeitsunfähig sind. Viele, also jede 4. betroffene Person, verliert innerhalb von 2 Jahren nach der IV-Anmeldung auch den Job. Vielen geht es nicht besser nach einem Zeitchen. Und das heisst, die Prognose für Betroffene mit schweren, lang anhaltenden Beschwerden, die sind sehr schlecht. Also entweder werden sie relativ schnell besser und sonst leiden die meisten dann langfristig und vermutlich lebenslang an grossen Einschränkungen in den Alltagsaktivitäten und Arbeitsfähigkeit. Und diese Aussage kontrastiert dann so ein bisschen mit einem anderen Teil in diesem Bericht. Dort haben sie nämlich ausgewertet, dass im Dezember 2023 nur gerade 12% von allen angemeldeten Long-Covid-Patienten und Patientinnen eine Rente ausgezahlt bekommen haben. Es gibt dann wieder Sachen, die diesen Wert ein bisschen relativieren. Also vermutlich steigt dann noch ein bisschen mit der Zeit, weil einfach in dem Dezember 2023 noch nicht alle Fälle fertig bearbeitet waren. Man geht davon aus, dass es vielleicht längerfristig dann eher 20% sind, die eine Rente bekommen. Und auch bei anderen Gruppen, so Vergleichsgruppen von Menschen ohne Long-Covid, ist der Wert noch tiefer. Trotzdem sagen jetzt halt die Betroffenen, wie kann das sein, dass 9 von 10 arbeitsunfähig sind und dann doch nur eben 12 oder 20% am Schluss eine Rente bekommen. Das ist etwas, wo viel zu reden gibt im Moment.
Du sagst, nur ein kleiner Teil von denen, die nicht mehr arbeitsfähig sind, kommen am Schluss eine Rente über. Hat Marco Muraro noch Hoffnung, dass er eines Tages diese Unterstützung bekommt?
Der Marco Muraro hat allgemein nicht mehr besonders viel Hoffnung, hat es mich gedacht, als ich mit ihm geredet habe. Also natürlich führt er jetzt den Rechtsstreit noch weiter oder das rechtliche Verfahren. Darum irgendetwas, ja, ich weiß nicht, ob es um das Prinzip geht, aber etwas wird er sich davon noch erhoffen. Aber nein, der lebt im Moment von der Sozialhilfe. Er wird daheim gepflegt von seiner 82-jährigen Mutter. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ihn sehr belastet. Ab und zu kommt Spitex vorbei, um ein bisschen im Haushalt zu helfen. Aber nein, gerade hoffnungsvoll ist er mir nicht erschienen.
Hoffnung? Hoffnung finde ich ein sehr grosses Wort. Also der Verlauf meiner Krankheit ist gemäss der Experten so chronifiziert und eben mit so vielen Fehlern behandelt wurde zu Beginn und wird jetzt noch so verstärkt durch die IV-Thematik auch, dass dort Hoffnung eigentlich von allen als unter Null angeschaut wird. Dass es jemals wieder besser werden könnte. Und dann ist halt das rechtzeitig meine Hoffnung gewesen, einfach ich kann es behalten auf dem Stand, was ist.
Wenn man jemandem gegenüber sitzt, der sich so äußert, dann macht einem das natürlich sehr betroffen. Der Marco Muraro hat mir auch gesagt, dass er sich bei einer Sterbehilfeorganisation angemeldet hat, dass er sich im Moment mit dem Thema auseinandersetzt. Du hast vorher gefragt, ob ihm noch etwas Hoffnung gibt. Es ist so, dass er mit anderen Betroffenen Kontakt hält, online. So ist sein Fall dann auch zu mir gekommen. Ich habe das Gefühl, dass er noch möchte kämpfen, dass er auf die Missstände möchte hinweisen möchte, die es aus seiner Sicht gibt in diesem Versicherungssystem. Gerade weil er auch sagt, er ist in Kontakt mit vielen Leuten, wo es ähnlich geht.
Also man fühlt sich einfach ohnmächtig, wenn man dann die Fälle, die anderen Fälle, wo es gleich läuft, mitbekommt, macht es nicht besser, aber man weiss dann wenigstens, okay, es liegt nicht an dir als Person. Und es ist einfach so eine Willkür da drin. So, was ist an mir als Mensch so schlimm? Das macht einen kaputt. Punkt.
Und mich hat es trotz allem beeindruckt, wie er sehr transparent ist, wie er sehr intime Sachen offengelegt hat, um zu diesem Ziel zu kommen und um diese Debatte am Leben zu behalten. Weil eben, es ist jetzt 5 Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es manchmal auch ein bisschen so gegangen, dass man gedacht hat, ja, das Thema Long-Covid, stimmt, das war auch noch gewesen. Aber so Geschichten, die rufen einem dann wieder in Erinnerung, was das im Einzelfall für einen Mensch bedeutet.
Danke vielmals, Jacqueline, dass du das Thema auch nochmal mitgenommen hast zu uns im Podcast.
Danke, Miriam.
Wer noch die ganze Reportage möchte nachlesen, wir verlinken die auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und auch verlinken tun wir noch unseren Rückblick auf 5 Jahre Corona und die prägenden Figuren in der Pandemie. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe mit der Jacqueline Büchi und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.